Das Gebet der Dankbarkeit ist ganz besonders wichtig nach dem gestrigen Sportabend, nehme ich mal an. Wie viele Verletzte hat es gegeben? Keine. Okay. Schade eigentlich. Sport ist Mord. Nein, natürlich nicht. So, euer letztes Stündchen hat geschlagen und ich gebe uns einmal zunächst kurz den Fahrplan an, den wir heute vorhaben. Wir sind gestern bis zu dem Abschnitt in Römer 6 noch gekommen mit Taufe. Ich denke, wir haben es einigermaßen auch gut klären können, dass es bei Taufe nicht um das Zeichen in erster Linie geht, schon gar nicht darum, dass das Zeichen selbst etwas bewirkt, sondern dass es bei Taufe um eine geistliche Wirklichkeit geht, die heißt, mit Christus sterben, begraben werden, auferstehen zu einem neuen Leben. Das ist Taufe. Das Zeichen beschreibt diese geistliche Wirklichkeit, das Zeichen schafft sie aber nicht. So, und dann mache ich jetzt heute einen großen Sprung, denn die ganze Sache, die mit Geist und Fleisch zusammenhängt, später dann Römer 7 und 8, das kriegen wir im Jänner, wenn ich nochmal da bin, zum Thema Lehre über den Heiligen Geist. Und da ist das noch einmal ein Abschnitt drinnen, großer Block, auch Geist und Fleisch, wie geht das zusammen? Und ich fange da jetzt auch nichts dran rumzuzupfen an, sonst wird es schwierig. Ich möchte heute mit euch im Römerbrief anschauen, diese Abschnitte im Kapitel 8, wo es darum geht, dass der Ratschluss Gottes da ist, wo es um dieses Wort geht, auch dass die Gott lieben, dass denen alle Dinge zum Besten dienen müssen und so weiter. Und was hat es da mit dem Ausersehen auf sich, was hat es mit Vorherbestimmung auf sich? Denn das ist noch einmal so ein schwieriger oder angeblich schwieriger Text im Brief. Und dann möchte ich auf jeden Fall als nächstes noch einsteigen in die Abschnitte Römer 9 bis 11. Denn das ist das Kapitel 9 vor allem ist wirklich ein schwieriges Kapitel. Und es hat schon viele Leute so ins Grübeln gebracht, eben diese Geschichte mit dem Pharao. Und was ist denn, wenn ich auch womöglich verstockt wie der Pharao? Oder was ist denn das für ein Gott, der sagt, also es hängt ja gar nicht an eurem Laufen und Wollen, sondern an meinem Erbarmen. Und wessen ich mich erbarme, den bin ich erbarme ich mich, und wessen ich gnädig bin, dann bin ich gnädig, und wenn wer nicht passt, dann haue ich die Rübe runter und so. Ne? Das ist ein Kapitel gewesen, das in der Kirchengeschichte ganz massive Fehldeutungen für meine Begriffe erfahren hat, und da möchte ich hoffentlich ein paar klärende Anmerkungen machen. Also das wäre der Fahrplan für heute. Als Einstieg, so als kleines Goodie, gefällt mir immer sehr gut, wenn man sich das klar macht, dass der Paulus im Römerbrief im Grunde ganz stark alttestamentlichen Mustern folgt. Ich habe es ja gesagt, du findest kaum ein Kapitel im Römerbrief, wo Paulus nicht massiv und gründlich und ausführlich aufs Alte Testament zurückgreift. Er sagt, ich habe mir das alles nicht selber ausgedacht. Das habe ich mir nicht aus dem Finger gesogen. Es steht alles schon im Buch. Wir haben das alles schon. Und du kannst sehr schön sehen, dass der Römerbrief oder hat der Elmer das gezeigt? Brav, guter Junge, ein guter Junge. Dass der Elmer, der Römerbrief, dass der in seinem Aufbau recht schön dem Buch Exodus bis Josua folgt. Und das ist ganz gut zu erkennen, nicht? Ägypten, das Land der Sünde, des Todes unter der Herrschaft Pharaos, unter der Knute dieses Pharao, keine Zukunft, überhaupt keine Möglichkeit, Leben, Befreiung, Erlösung zu erleben. Das, was Paulus dann in Römer 1 bis 3 beschrieben hat, wir sind alle unter der Sünde. Wir haben es alle vermasselt. Da gibt es die Vertreten, die total perversen, da gibt es aber auch feinsinnige Formen von Rebellion, wie dieser kluge Rebell und alles Mögliche dazwischen. Und das Fazit in Römer 3 ist gewesen, wir haben jetzt soeben bewiesen, dass wir alle Juden und Griechen unter der Sünde sind. Tod aus, fertig. Keiner erfüllt den Standard. Keiner gerecht. Und dann hast du im Exodus den Auszug unter dem Blut des Lammes. Das Blut an den Türpfosten, an der Deckschwelle, nicht auf der Bodenschwelle. Man tritt nicht auf das Blut. Man steht nicht über dem Blut, aber man ist eingehüllt von diesem angewendeten Blut. Und dem entspricht dann das Opfer Jesu, Rechtfertigung, Römer 3 bis 5. Er ist das Sühnopfer geworden. Den hat Gott hingestellt als Sühne in seinem Blut, sodass wir durch dieses Blut, da auch unsere Sünde gesühnt ist und wir ausziehen können. Und das passiert in Exodus eben auch, dass sie ausziehen dürfen. Der Gerichtsengel geht an ihnen vorbei, das Gericht ist schon gehalten, trifft sie aber nicht. Bei uns ist klar, Christus hat dieses Gericht getragen und jetzt gehen wir raus. Aus dem Tod, ins Leben hinein. Und dann kommen sie an das Schilfmeer, das wäre Römer 6 interessanterweise auch, gell? Den Ort des Todes. Und wenn man in den Ort des Todes alleine reingeht, bleibt man im Tod. Nur wenn Israel mit Gott durch den Ort des Todes geht, dann kann es eben durchgehen. Als Pharao bzw. sein Heer vor allem, das selber versucht, in den Ort des Todes zu gehen, ersäuft es. Nur wenn du mit Gott durch den Tod gehst, kommst du ins Leben. Und hier bei Taufe hast du das gleiche Abbild. Und Taufe bildet das auch ab, dass ich das Alte verlassen habe, dass das Meer sich geschlossen hat, dass es kein Zurück mehr gibt in das alte Leben. Es gibt kein Zurück mehr nach Ägypten. Und im Schilfmeer das Gleiche. Sterben, begraben werden, auferstehen und dann hinüber ins Land der Freiheit. Wo wir jetzt nicht hinkommen, ist Römer 6, dann, wo was über Heiligung steht. Wobei Heiligung vor allem nicht in erster Linie bedeutet, dass ich vom Bösen abgesondert bin, sondern dass ich für Gott ausgesondert bin. Also nicht abgesondert vom Bösen. Eine Heiligung, die nur aus dem Nein lebt, gelingt nicht. Immer nur zu sagen, nein, das darf ich nicht und jenes nicht anfassen und hier soll ich nicht hingehen und solche Gedanken soll ich nicht haben und das. Heiligung aus dem Nein gelingt nicht. Heiligung funktioniert nur, dass ich von Gott nicht von den Dingen abgesondert werde, sondern für ihn ausgesondert bin. Und meine besten Tage sind immer die, wo man keine Zeit zum Sündigen finde. Ja, wenn ich am Abend schlafen gehe und ich bete mein letztes Gebet des Tages und sage, Herr, viel mit Sünde war halt nicht, nein, es grenzt, da sagt er, war wirklich keine Zeit. Ich kann Sünde nicht überwinden. Bei Sünde überwinden, ich bin der schlechteste Heilige zu dem Thema. Solltet euch andere Lehrer suchen. Du kriegst mich nur von Sünde weg, wenn du mir was anderes zu tun gibst. Und so funktioniert aber Heiligung nach meinem Wissen und Gewissen. Unser Stausee, ne? Boot, soll rudern und fahren irgendwo rauf Richtung Stauwurzel da oben. Ne? Ich steige ein, steige in das Boot ein, will losfahren, was entdecke ich? Wasser rinnt rein. Ritzen. Ich stelle eine Ferse irgendwo hin, daneben rinnt es noch immer rein, zweite Ferse, immer noch Daumen, letzten Gummibärchen geopfert. Das Boot meines Lebens ist leck, und zwar wie? Ständig rinnt Wasser rein, von Rudern keine Spur mehr. Bin nur noch beschäftigt, das Wasser des Todes aus diesem dämlichen Boot rauszuhalten. Bis mein Herr daherkommt mit so einem Rucksack und so einem Fixquirl da drinnen, klackt das Ding rein, sagt, darf ich mal? Dann zieht er die Strippe, dann blubbert das Ding los, das Boot fährt los, sagt, du lenkst, ich bediene den Motor. Und dann fährt das Boot, wird schneller, hebt sich aus dem Wasser, Wasser rinnt ab, ein bisschen was bleibt immer da. Und ich bin unterwegs. In der Kraft eines anderen. So funktioniert Heiligung. Wenn ich versuche, immer das Wasser des Todes, der Sünde und aus meinem Leben rauszuhalten, es klappt nicht. Es sickert überall rein. Denn es gibt eine Sache, und das werden wir jetzt nicht groß besprechen, aber es gibt eine Sache. Im Fleisch bleibst du und ich, jeder von sich, eine fröhliche oder unfröhliche Katastrophe. Du verbesserst dich nicht, was das Fleisch angeht. Denken immer die Leute, die kommen zu uns ans Schloss in der Bibelschule dafür das halbe Jahr, dann kriegen sie von uns eine Entschlackungskur für das Fleisch, wo das Fleisch abnimmt. Im Gegenteil, wenn du hier rausgehst, nach dem halben Jahr, bist du, was das Fleisch angeht, schlimmer dran als vorher. Das Fleisch lässt sich nicht heiligen, es wird nicht weniger, es baut sich nicht ab und in diesem halben Jahr hast du auch sicher 3-4 Mal gesündigt, ne? Und das Fleisch mästet sich förmlich an jeder Sünde. Es bleibt etwas bei dir, das ist unrettbar. Das kannst du nicht verbessern. Du kannst es nur überwinden, indem du dich ihm nicht ergibst, weil du einer anderen Kraft angehörst. Und genauso geht das. Wenn ich selber rudern möchte, stelle ich fest, dauernd kommt Wasser in das Boot rein. Ich krieg's nicht raus. Bis mein Herr daherkommt und sagt, darf ich? Meine Kraft, meine Ziele, wir fahren dorthin. Und am Ende des Tages stellst du fest, keine Zeit zum Sündigen. So funktioniert Heiligung. Nicht, dass ich versuche, Sünde zu vermeiden, sondern dass ich mit meinem Herrn unterwegs bin, zu seinen Zielen, zu seinen Zwecken, zu seiner Aufgabe, und ich habe am Ende keine Zeit gehabt, mich der Sünde zu ergeben. Dass dann doch immer wieder mal was passiert, das weiß ich eh. Ich rede auch nicht von Perfektionismus oder Vollkommenheit. Aber Heiligung gelingt nur, wenn man nicht nur abgesondert ist von Sünde, sondern ausgesondert für die Dinge Gottes. Und wir haben eine ganze Menge Leute, auch in unseren Gemeinden, die sind, was Ethik und Moral angeht, sind die so sauber wie der frisch gefallene Schnee. Oh ja, blütenweiß. Aber weil sie nur ihren eigenen Zielen folgen. Doppelhaus, Doppelgarage, 5 Flatscreens, Katzendackelhund, 3-mal Kreuzfahrt im Jahr. Alles sauber, keine Sünde. Nur leider unbrauchbar fürs Reich Gottes. That's the point. Du kannst ganz anständig sein. Und Gott sagt, du bist mit allem beschäftigt. Ich kann dir meine Sachen gar nicht in die Hände legen. Du hältst viel zu viel von deinem eigenen Kram fest. Und so können die hochanständigen Leute, unsere bürgerlichen Gemeinden, sind wir alle, wir sind ein ganz spezielles soziologisches Biotop. Bei uns sammeln sich auch nur ganz bestimmte Typen. Darum erreichen wir andere gar nicht zum Guten. Und wir sind bürgerliche Mitte. Und das zu überwinden, das ist viel schlimmer, als von Pornosucht wegzukommen. Diese bürgerliche Mitte, die das auch noch so sieht, dass Jesus sie mit guten Dingen gesegnet hat. Weil die guten Dinge dieser Welt, das Materielle, ist kein Segen, das ist längst ein Fluch. Denn das, was Jesus getan haben möchte, geschieht nicht. Weil wir ihn benutzen, damit er unser Leben ausstaffiert. Ich habe einen Herrn, der hat irgendwann einmal gesagt, Leute, ich habe leider nichts zu bieten. Keine Wohnung, kein Haus, kein Auto. Ich habe nicht einmal einen Stein, der mir gehört, wo ich meinen Kopf drauf lege heute Nacht. Überleg dir das gut mit der Nachfolge. Bei mir wirst du nicht reich. Und bei mir kommst du nicht groß raus. Und das Einzige, was ich zu bieten habe, bin ich selber. Wenn dir das genügt, komm mit. Alles andere, was wir uns so zurechtgelegt haben, einen bestimmten Lebensstil, da setze ich einfach fröhliche Fragezeichen drunter. Ich stelle mich übrigens unter dieses Urteil. Nur ich versuche wirklich, den Ball flach zu halten, wo es irgendwo geht. Und was wir da in Europa abziehen, zum Thema, dass Christus uns da gesegnet hätte mit Wohlstand, leider der Segen ist zum Fluch geworden. Europa ist der gottloseste Kontinent auf der ganzen Welt. Nirgendwo hast du mehr Atheismus als in diesem Europa, das ehemals christliche Abendland war. Hier ticken die eigentlichen Bomben? Dass man brav und anständig sein kann und gleichzeitig unbrauchbar. Weil man sich so im Leben eingerichtet hat. Heiligung heißt nicht, sich nur von Sünde fernhalten. Das ist mir schon klar. Aber auch ausgesondert sein für die Absichten Gottes, für seine Ziele da sein. Von ihm eingesetzt werden für das, was er möchte. So, ich höre schon wieder auf. Aber das sind Dinge, die knacken bei mir gewaltig. Wenn ich mir anschaue, was wir mitschleppen und wie wir belastet sind und wie wir beschäftigt sind und was wir rumschleppen in unserem Leben, und Jesus kann mit uns nichts anfangen, weil wir ständig alles andere vor Augen haben. Das wäre Heiligung. Dem entspricht am Sinai 2 Jahre Erziehung unter Gott, geistliche Kinderstube, aber die hat der Elmer mit euch besprochen. Geistliche Kinderstube. Manna, Ernährungsgewohnheiten, Masse und Meriba, Jethro, Führungsprinzipien, Amalek. Gut. Guter Junge. 2 Jahre am Sinai. 2 Jahre hier, wo wir erzogen werden, die geistlichen Dinge lernen. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und dann, nach diesen 2 Jahren am Sinai, das Kommando zum Aufbruch, rein ins Land. Und da kommt es bei Kadesh Barnea zu dieser Katastrophe. Und diesen Text liest man in 4. Mose, Kapitel 13 und 14, einer der aufwühlendsten Texte in der ganzen Schrift, wo deutlich wird, das sind Leute gewesen, die hatten genügend Glauben, um aus Ägypten aufzubrechen, hatten genügend Glauben, um aus Ägypten auszuziehen, aber nicht genügend Glauben, um das Land einzunehmen. Und das Thema bei Kadesh Barnea war, da sind Riesen, die schaffen wir nicht, die sind uns zu groß, diese Riesen, die packen wir nicht, diese Riesen, da kommen wir nicht dagegen an. Wir schaffen das nicht. Und Gott sagt, ich weiß nicht, was ihr gegen Riesen habt. Jeder trifft einen Riesen. Ein Riesen schießt man nicht vorbei. Ich lasse euch nicht gegen Kakerlaken und Frösche antreten. Ich habe euch was Ordentliches hingestellt. Halt drauf. Nein, wir können das nicht. Und wir schaffen das nicht. Und nein, dass sie... Warum hast du uns herausgeführt, dass wir hier in der Wüste und so von diesen Typen da gefressen werden? Und Kaleb sagt an der Stelle, fallt nicht ab, ihr Pfeifen. Aber sie tun's. Und dann beginnt bei ihnen diese 38 Jahre in der Wüste, dieser elende Kreisgang. Und dem entspricht Römer 7. Wo Israel in der Wüste sagt, wir schaffen das nicht, wir können das nicht. Jammert sich Paulus in Römer 7 durch diese furchtbare Erkenntnis, ich. Und ich komme nicht damit zurecht. Das Fleisch ist stärker als ich. Die Kräfte der Seele reichen nicht aus. Ich komme auf keinen Fall mit diesen Dingen klar. Und erst in Kapitel 8 gibt es einen Umschwung, wo Paulus von diesem unseligen Ich wegkommt und endlich hinhört, dass Gott ihm sagt, der Geist, der Leben ist, hat dich frei gemacht von diesem Prinzip, Gesetz, Prinzip der Sünde und des Todes. Hat dich frei gemacht. Sünde kann überwunden werden. Das Fleisch kann außer Kraft gesetzt werden, auch wenn es nicht verschwindet. Aber ich muss ihm nicht gehorchen. Und eine neue Generation, die den Glauben hat, geht dann noch einmal durch eine Wassererfahrung, nämlich am Jordan, auch durch den Ort des Todes und geht dann rein ins Land und nimmt das Land ein. Habt ihr bei Lutz mit Josua mit Sicherheit wunderschön besprochen. Kanaan ist Leben im Geist, so wie Römer 8 Leben im Geist ist. Kanaan ist ein Leben, wo Gott sagt, es wird Kämpfe geben und Siege. Es wird Eroberungen geben, du wirst Niederlagen erleben. Ups and down, Milch und Honig, Früchte, glorreiche Zeiten und dann kann auch wieder Scheitern passieren. Aber eins steht fest, 2. Kanaan ist nicht der Himmel. Und wenn das Volk Kanaan nicht erreicht, heißt das nicht, dass sie nicht in den Himmel kommen. Die Hölle ist Ägypten. Sterben tun sie in der Wüste. Kanaan ist siegreiches Leben. Und für uns ist das Gleiche. Keiner geht von uns zurück unter die alte Existenz. Das Meer ist zu. Und es teilt sich nie wieder. Bist auf der sicheren Seite. Allerdings kannst du auf der sicheren Seite jeden möglichen Unsinn machen. So, das ist, wie gesagt, so ein schöner Bogen, wo man auch lernen kann, diesen Brief so ein bisschen im Kopf zu tragen. Das ist mir beim Römerbrief immer am wichtigsten, dass ich den Gedankengang behalte. Das ist ein einziger, großer, schöner, sehr logisch aufgebauter Gedankengang. Nicht Rosinen, keine Kalendersprüche, keine Klobrillen, gibt es auch, ne, Kaffeetassen. Wo überall christliche Sachen draufstehen. Regenschirme, Kaffeetassen und sonst noch wo. Nein, keine Rosinen, sondern eine große, schöne Schau, was das Evangelium eigentlich bringt. So, nur und so kann man sich einprägen. Und ihr merkt, die Illustrationen sind ganz einfach, weil ich auch so ein schlichtes Gemüt bin, sonst geht das nicht bei mir. Jetzt steigen wir in Textarbeit ein und ich habe gleich einmal eine fröhliche Überraschung für euch. Bitte? Dann in der Pause. Siehst, der Mann hat die richtigen Prioritäten. Ich kann dich verstehen, 10 Jahre heim, da bleibt einem was hängen. Nicht wirklich. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Klingt als Text zunächst einmal fast ein bisschen bedrohlich, weil man eben oft denkt, okay, was ist denn der Ratschluss Gottes? Und wir haben so von unserer Sündengeschichte her auch so ein bisschen Negerholismus drauf. Wir denken sofort immer das Schlimmste. Wir denken immer, der Ratschluss Gottes kann nur bedeuten, ein paar liebt er, andere verwirft er. Gott hat in seinem großen Schreibtisch sozusagen eine Schublade mit einem weißen Heft und mit einem schwarzen Heft. Der Ratschluss Gottes. Es steht einmal gar nicht da, was dieser Ratschluss ist. Außer denen, die ihn lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Aber was Gott beschlossen hat, steht überhaupt nicht da. Nur wir interpretieren rein. Und da habe ich eine sehr interessante Übersetzung gefunden, die grammatikalisch koscher ist. Also wir lesen immer, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Das ist Luther 84. Und jetzt eine interessante Entdeckung. Für dienen steht im Griechischen synergeo. Es steht nicht duleo, auch nicht latreo. Duleo, das wäre Dulos, ein Diener, ein Sklave und so weiter. Latreo, das hat mehr mit Liturgie und so weiter auch zu tun. Sondern es steht hier Synergio. Und manche Übersetzungen geben das schon etwas anders wieder, dass Gott bei denen, die ihn lieben, in allen Dingen das Beste wirkt. Aber die beste Übersetzung, kraftvoller und durchaus korrekt, wäre für diesen Vers: Wir wissen, dass Gott zusammen mit denen, die ihn lieben, in allen Dingen wirkt, um das Gute oder Beste zu bewirken. Das wäre eine gute Übersetzung. Also nicht das Böse und das Schwierige muss mir dienen. Das wird oft so gesagt. Es heißt womöglich ganz anders, dass Gott mit denen, die ihn lieben, oder zusammen mit denen, die ihn lieben, in allen Dingen wirkt, um das Gute zu bewirken oder zustande zu bringen. Und das ist eine ganz andere Sache. Dann bist du weg von diesem lethargischen Fatalismus. Ah, irgendeinen Sinn wird es vielleicht schon haben und was weiß ich, was das Beste ist, das dabei herauskommt. Nein, sagt Gott, du und ich, wir arbeiten zusammen. Synergio, wir wirken zusammen. Wir machen das miteinander. Und weil du mich liebst, arbeite ich mit dir so zusammen, dass in allen Dingen das Gute oder Beste entsteht. Das wäre eine schöne, kraftvolle Übersetzung. Denn wie gesagt, Synergio bedeutet im Neuen Testament fast immer das Zusammenwirken von Personen. Also nicht etwas muss mir dienen, sondern zwei arbeiten zusammen. Das ist natürlich ein totaler Unterschied. Aber da könnt ihr schon einmal merken, wie manchmal Übersetzungen sehr spannend ausfallen. Denn es geht gleich weiter. Und jetzt schauen wir uns diesen Ratschluss Gottes an. Also, wir wissen, dass Gott zusammen mit denen, die ihn lieben, in allen Dingen wirkt, um das Gute oder Beste zu bewirken oder zu schaffen oder zustande zu bringen. Kannst du aussuchen, was du nimmst. Die nach seinem Ratschluss berufen sind. Und jetzt geht's los. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen, die er berufen hat, der hat er auch gerecht gemacht, die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Und jetzt würde ich euch bitten, in eurem Anhang die Seite 11 herzunehmen. Denn da steht alles jetzt im Klartext. Und wir gehen es jetzt Wort für Wort durch, um herauszufinden, was hat es hier mit dem Ratschluss Gottes eigentlich auf sich. Es beginnt mit dem Wort berufen. Vers 28, letzten beiden Worte. Berufen, griechisch kaleo, kann heißen mit Namen rufen, kann auch bedeuten, jemanden einen Namen geben, also oder jemanden etwas nennen, den Petrus zum Beispiel Fels nennen. Es kann auch bedeuten, einladen. Es wird einfach gesagt, Gott hat sich etwas vorgenommen, er hat einen Ratschluss. Ratschluss heißt, Gott hat etwas beschlossen. Etwas ist bei Gott beschlossene Sache. Mehr heißt es nicht. Er hat etwas beschlossen. Und um diesen Entschluss umzusetzen, beruft er. Ruft herbei. Lädt ein. Und es steht nicht ein Ton hier, dass jemand nicht eingeladen ist. Es steht nichts da, dass jemand nicht berufen ist. Aber es stehen im Römerbrief zumindest zwei Verse, die sehr klar sind. In Römer 3, 23 bis 24 lesen wir zum Beispiel, alle sind unter der Sünde, alle mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollen, alle haben es vermasselt, keiner erreicht den Standard, jeder hat die Herrlichkeit verloren. Und wenn du dann weiterblätterst nach Römer 11, 32, dann kriegst du noch eine Erklärung, nämlich, denn Gott hat alle eingeschlossen in den Ungehorsam, auf das er sich aller erbarme. Also kann Kaleo zum Beispiel schon gar nicht heißen, dass beim Berufen Gott da eine Auswahl trifft. Allen fehlt der Ruhm, den sie haben sollen, aller will er sich erbarmen. Matthäus, bei der Geschichte mit der königlichen Hochzeit, da, Matthäus 22, 1 bis 14, da hast du das auch drinnen. Viele sind berufen, wenige sind auserwählt. Berufen heißt einladen. Berufen heißt herbeirufen. Viele ist eine typisch aramäische Weise zu sagen für alle. Müsste mir jetzt so abkaufen, ich kann das nicht herfutzeln, das ist zu kompliziert. Aber das Aramäische ist eine Sprache mit ganz bestimmten Eigenheiten, und wenn das Aramäische sagt, die vielen zum Beispiel, die vielen sagt, meins immer alle, was wir mit alle übersetzen würden. Also berufen, eingeladen sind sie alle. Aber nicht alle treten ein. Aber die, die eintreten, sehen dann, wenn du so willst, wir sind erwählt. Aber nicht, weil Gott sich etwas vorher ausgesucht hat, sondern als die, die glauben, sind wir jetzt dann erwählt. Also alle sind berufen, aber nicht alle treten ein. Nur wenige sind erwählt. Diese Diskrepanz, die bleibt natürlich. Aber jetzt geht's weiter. Denn, Vers 29, die er ausersehen hat. Und das ist natürlich eine Übersetzung, wo ich sagen würde, am liebsten würde ich streichen. Ich habe zu viel Respekt vor dem Wort Gottes, dass ich da nicht rumstreiche. Du unterstreichen, vielleicht markieren, aber nicht durchstreichen. Aber proginosko, das hier im Griechischen steht, heißt jemanden, was wir übersehen mit zuvor ersehen oder die er ausersehen hat. Und bei uns klingt das Ausersehen natürlich sofort, die er sich ausgesucht hat. Aber proginosko heißt nicht, sich jemanden aussuchen. Es heißt, jemanden zuvor kennen, über jemanden Bescheid wissen. Ich kenne ihn von vornherein. Ich sehe den Typ, weiß, was mit ihm los ist. Kenne seine Geschichte, kenne seine Situation im Moment. Ich kenne ihn. Und das heißt, ginosko heißt mit Sicherheit nicht bestimmen. Wenn du es übersetzen möchtest, zuvor ersehen heißt vielmehr, obwohl ich diesen Menschen genau kenne, mit Schwächen, Defekten, Lebensgeschichte, pränatale Traumatisierungen, transgenerative Traumatisierungen, wir haben ja mehr Traumatisierte als Menschen auf dieser Welt inzwischen. Gott sagt, ich kenne die ganze Chose. Schlimm. Obwohl ich ihn kenne, nehme ich ihn an. Und was hier anklingt, ist das Göttliche dennoch oder trotzdem. Das heißt, Gott lässt sich von dem, was ein Mensch ist, nicht abbringen von dem, was er für ihn wirken möchte, nämlich das Heil. Und hier ist mit Sicherheit nicht von Willkür Gottes die Rede. Das Ausersehen ist einfach falsch übersetzt. Gott hat einen Ratschluss, er hat sich etwas vorgenommen. Und um diesen Vorsatz auszuführen, lädt er ein, beruft. Obwohl er die Leute, die er einlädt, kennt, genau über sie Bescheid weiß. Obwohl er diese Leute kennt, lädt er sie trotzdem ein. Also jede Übersetzung ist besser als dieses seltsame Ausersehen. Als ob Gott sich Leute aussuchen würde. Ich sage es einmal mit Verlaub. Wenn Gott sich etwas aussuchen müsste, glaubst du, irgendwer würde irgendwelche Kriterien erfüllen, wo Gott sagt, okay, das ist ganz in Ordnung. Du schaust zwar harmlos aus, aber hast es faustdick hinter den Ohren. Und jeder andere auch. Logisch, rational gefragt würde ich sagen, nach welchen Kriterien soll Gott sich denn was aussuchen? Ist denn irgendjemand hier, der sagt, Gott, also ich bin so gut, mich kannst du nehmen? Glaubt irgendwer hier ernsthaft, er ist ein Schnäppchen für Gott? Nee, er kennt uns. Und er hat uns nicht ausgesucht, sondern er hat uns vorher schon gekannt. Und trotzdem, jetzt kommt ein Wort, das ist wieder korrekt übersetzt. Also die, die er vorher schon kannte, über die er genau Bescheid wusste, die hat er vorherbestimmt. pro orizo. Pro ist wieder vorher oder zuvor. Orizo heißt bezeichnen, bestimmen. Das heißt, Gott hat tatsächlich im Voraus, von vornherein, etwas bestimmt. Es gibt eine Vorherbestimmung. Er hat etwas festgelegt, er hat etwas entschieden. Er gibt jemanden von Anfang an Bestimmung. Er hat von Anfang an Absicht. Und jetzt muss man wieder genau lesen. Das Genaulesen bedeutet jetzt bloß nicht zu viel hineinlesen. Denn es wird nur eine einzige Absicht Gottes genannt. Er hat uns vorherbestimmt, wozu denn? Dass sie dem Bild des Sohnes gleich sein sollten. Es gibt nur eine einfache Vorherbestimmung. Es gibt keine doppelte Prädestination. Gott sagt, ich habe einen Ratschluss. Etwas ist bei mir beschlossene Sache. Und dazu lade ich alle ein. Und wer kommt, freut mich. Und obwohl ich Leute von vornherein kenne, habe ich bestimmt, sie sollen dem Bild des Sohnes gleichgestaltet werden. Es gibt nur diese einfache Vorherbestimmung. Es wird hier nicht gesagt, dass Gott die einen dazu bestimmt hat, dem Bild Christi gleichgestaltet zu werden, und den anderen sind dazu bestimmt, Kinder der Hölle zu sein. Es steht einfach nicht da. Und wenn du so willst, so sagen es die gescheiten Häuser dann, wie Nigrin und so, der Locus Classicus Prädestination, es steht hier. Und es ist eine einfache Vorherbestimmung. Gott hat nur eine Sache festgelegt. Das ist mein Ratschluss. So möchte ich das. Er hat nichts Negatives über einen Menschen festgelegt. So, die hatte. Ich mache das fertig hier. Die hat also vorherbestimmt, dass sie dem Bild des Sohnes gleich sein sollten. Somorphos ist der vierte Begriff schon. Gleich Identität, gleiche Form, gleiche Gestalt wie der Sohn. Das heißt, das ist die Bestimmung, die Gott für einen jeden Menschen hat. Für jeden Menschen hat. Er will, dass jeder Mensch im Bild des Sohnes erscheint. Durch seine eigene Individualität hindurch, das ist schon klar, wir sind keine Marionetten und wir sind auch keine Abziehbilder. Aber wenn du fragst, Gott, was willst du denn? Er sagt, ich möchte eigentlich, dass jeder das Bild des Sohnes trägt. Durch seine Individualität hindurch. Das ist meine Bestimmung. Doch, das will ich unbedingt, um jeden Preis. Darum habe ich auch den höchsten Preis dafür bezahlt. Aber Gott hat nie, an keiner Stelle festgelegt, wer da hineinkommt und wer ausgeschlossen bleibt. Wenn Gott das vorher festgelegt hätte, dann wäre es eine doppelte Vorherbestimmung. Aber genau das hat er eben nicht gemacht. Und wenn du so willst, er geht dann den Weg gedanklich noch einmal zurück, die er vorherbestimmt hat. Und das waren immer alle. Denn Gott hat kein Interesse an einer Massa Damnata. Gott hat kein Interesse daran, dass Millionen Menschen die Hölle bevölkern. Das schmerzt ihn genauso. Gott hat niemals gesagt, ich will also Leute schaffen, die von vornherein verloren gehen. Das dichtet man ihm an, legt man in den Mund. Über Souveränität reden wir gleich. Aber das ist die Sache, die wir kapieren müssen. Er hat alle vorherbestimmt, dem Bild des Sohnes gleich zu sein. Kein Interesse an einer Massa Damnata. Und damit diese Bestimmung passieren kann, hat er auch berufen. Aber nicht alle haben sich rufen lassen, das wissen wir. Nicht alle sind eingestiegen. Die sich aber berufen haben lassen, die hat er auch gerecht gemacht. Thema des Briefes. Und die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Übrigens, wir sind wieder bei der Herrlichkeit. Kannst eine schöne kleine Kette von Flusssteinen da legen im Römerbrief, wie oft es um die Herrlichkeit geht. Dass sie uns fehlt, dass wir sie zurückbekommen, dass sie sich bei uns auswirkt, dass wir herrlich gemacht werden. Wunderschön. Ihr kriegt die Zeit zurück. Das wäre also der krönende Schlussstein. So. Ich gebe das in der Pause nochmal rauf, dass ich hier vorankomme. Erwählung und Vorherbestimmung nach Römer 8, 29 bis 33. Ich habe versucht, eine Skizze zu machen. Viele würden es so sehen, vor allem im reformierten Bereich. Auch Lutheraner zum Teil, obwohl das ist, die wissen im Moment nicht mehr, was sie glauben sollen. Die würden sagen, da ist ein Kosmos von Menschen, von vornherein welche plus, minus. Okay? So würden die das sagen. Hat Gott von vornherein entschieden, dass Leute verloren gehen? Das wäre eine doppelte Prädestination, doppelte Vorherbestimmung. Von Anfang an steht das fest und ich habe hier ein fröhlich, ich muss es noch rot machen, ein flammendes Nein dazu. Es schaut so aus und das entspricht dem Brief an die Römer. Alle sind im Minus. Alle mangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Und dann werden sie eingeladen, berufen, herausgerufen. Komm raus aus dieser Welt des Todes. Verlass diese Existenz in Adam. Und auf dem Weg heraus durch das Werk Christi wirst vom Minus zum Plus. Reinhard Bonnke hat da mal ein kleines Heftchen geschrieben, das ist wirklich gut geworden. Vom Minus zum Plus. Evangelium pur. Ganz klar. Und dann treten die ein in den Bereich in Christus, in der Gemeinde. Und das scheinen weniger zu sein als hier. Denn ich bin auch kein Alphasöhner. Kann ich auch nicht sehen in der Schrift. Ihr habt übrigens auf dem Stick da bei der Alphasöhnung habt ihr ganz lange, gründliche Abhandlung darüber, warum das nicht funktioniert. Aber muss man. Also, Menschen sind in Christus erwählt, aber nicht auserwählt für das Heil. Erwählt sind wir in Christus, in dem, was er getan hat. Und ich werde den Begriff Erwählung gleich noch einmal genauer anziehen. Wir sind aber nicht auserwählt für das Heil. Wer Englisch kann, da habe ich es am besten gefunden, aber das gibt sich im Deutschen nicht so einfach her. Wer elect in Christ, but not selected into Christ. Also wir sind in Christus erwählt, aber nicht in Christus hinein vorselektiert. So ungefähr. Letzter Satz. Im Kapitel 8 eine doppelte Vorherbestimmung einführen zu wollen, sie steht eh nicht da. Das wäre krass. Zuerst der ganzen Welt erzählen, alle verloren, alles verrottet, alles verkommen und dann in Christus erlöst und alle, die glauben, die kriegen das Evangelium und so weiter und werden dann geheiligt und getauft und kriegen den Heiligen Geist und dann im Kapitel 8 zu sagen, by the way, I just forgot to tell you, ich habe leider vergessen, euch zu sagen, ein paar sind fürs Verrecken bestimmt. Ja, das wäre die Logik, dass er da quasi was nachschiebt, das eigentlich ins Vorwort gehört. Tut er aber nicht. Nein, er kommt hier zum krönenden Höhepunkt und sagt, was ist das Ziel des Heils? Was will Gott auf alle Fälle? Was möchte er erreichen? Was ist sein Ratschluss? Was geht vor in seinem Herzen? Was ist in seinen Gedanken? Was will er denn? Ja, dass wir dem Bild des Sohnes gleichgestaltet werden. Das will er. Gott wollte doch niemals das Böse. Er wollte immer nur das Beste und das Schönste und das ist dem Bild des Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist es. Also so haut das Bild hin. Wir machen ein paar Takte Pause und dann geht's weiter.